Katrin, ich habe dich gesehen in der Stadt. Und als ich die Person ansprach, da warst du das gar nicht. Habt ihr das schon mal erlebt? Also irgendwie scheint es ein paar Doppelgänger von mir zu geben. Als ich mal in Mecklenburg in Urlaub war, da grüßten mich auf einmal alle. Ich habe zwar dort mal gearbeitet, aber dass die mich in der Stadt so kennen, hätte ich nicht gedacht. Ich saß so auf der Bank und dann hupte sogar Auto neben mir. Und dann wurde bekannt, also dass eine mir sehr ähnlich sieht, die in der Stadt arbeitet. Ich dachte, oh, auch nicht schlecht. Ich konnte mit vielen Leuten reden im Urlaub. Ja, es kann manchmal ganz spannend sein, was man so erlebt. Jemand anders sagte zu mir, Katrin, wenn du Auto fährst, du siehst niemand. Ja, also ich stand vielleicht an der Straße und dann, oder zu einem Auto gekommen. Und ich habe dann gesagt, wisst ihr was, macht Folgendes. Macht Lichthupe mit dem Auto oder winkt so. Dann sehe ich euch. Irgendwann etwas später habe ich mir dann eine Brille besorgt, weil ich doch gemerkt habe, ich bin etwas kurzsichtiger geworden. Es ist nicht ganz so scharf, dass ich die Leute dann auch so gut erkenne, weil ich dann doch sehr konzentriert gefahren bin oder so. Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum wir Menschen erkennen oder manchmal verwechseln oder sie nicht erkennen. Haben wir alle schon erlebt, vermute ich. Also, und die Jünger Jesu waren auch blind für den auferstandenen Jesus. Ich lese uns mal einen Text vor. Am gleichen Tag gingen zwei Jünger nach dem Dorf Emmaus, etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst dazu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Was beschäftigt euch denn so sehr, fragten sie Jesus, worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Klopas, sagte, du bist wohl der einzigste Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was in den letzten Tagen sich dort abgespielt hat. Was denn? Fragte Jesus. Sie erwiderten, das mit Jesus von Nazareth, was dort geschehen ist. Er war ein Prophet und hat in seinen Worten und Werken von Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Doch unsere hohen Priester und die anderen Oberen haben ihn zum Tode verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und weiter, ich lese mal ab, weiter ab Vers 28, Lukas 24. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, bleibe doch bei uns, denn es wird schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich dann an den Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach ein Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, doch im selben Augenblick wurde er unsichtbar. Eine spannende Geschichte. Und die Emmaus-Jünger damals wollten nur weg von Jerusalem. Denn die traumatischen Ereignisse der letzten Tage, Jesus, ihre Hoffnung, wurde gekreuzigt und begraben. Traurigkeit machte sich breit. Doch Gott selbst begleitet sie in dieser Traurigkeit. Das finde ich so schön an dem Text. Ja? Sie gehen in dieser Traurigkeit weg vom eigentlichen Ort. Aber Jesus begleitet sie. Doch sie erkennen die Gegenwart des auferstandenen Jesus nicht mehr. Zu tief sitzen die frustrierenden Gedanken, die geschockten Gefühle. Denn die sprechen eine andere Sprache. Kennen wir das nicht auch? Jesus ist mit uns. Wir wissen das. Aber manchmal, wenn wir dann den Fernseher anmachen und sehen die Nachrichten aus der Ukraine, können wir doch geschockt sein. Ne? Wenn ich mit den Flüchtlingen rede, die ich begleite, dann bin ich auch geschockt, was ich höre. Aber manchmal sind es auch andere Dinge, die uns einfach frustrieren oder traurig machen. Das können auch ganz normale, alltägliche Dinge sein. Wenn eine Mutter oder ein Vater die Wohnung aufräumt, 3 Minuten später, das Kind ist wieder durch, sieht es wieder aus wie vorneweg. Ne? Und dann fragt man sich vielleicht, was habe ich denn den ganzen Tag gemacht? Ne? Ja, das kann auch schwierig sein. Das beschäftigt einen auch. Das ist Alltag, gehört auch dazu. Aber Jesus geht auch da mit uns. Er ist nicht zu groß und nicht zu klein. Und bei den Jüngern war es so, dass ihre Auferstehungshoffnung mit ihnen gelaufen ist, weil Jesus lebendig ist und Jesus ist auch lebendig jetzt, aber für sie nicht erkennbar, für sie nicht sichtbar, für sie im Moment nicht erfahrbar. Erfahrbar schon, er war ja da, aber sie haben es nicht geschnallt, sag ich mal so. In der Bibel steht dann, ihre Augen waren wie gehalten. Interessant, das wie, habe ich mir unterstrichen. Was ist denn da passiert? Das löst das Rätsel nicht um den auferstandenen Jesus. In der Parallelstelle, Markus 16, steht dann, Jesus offenbarte sich in anderer Gestalt. Spannend, ne? Als Jesus mit den sieben Aposteln, als er ihnen bei dem zunächst erstmal erfolglosen Fischzug erschienen ist, erkannten sie ihn auch nicht. Ob es dafür natürliche Gründe gab oder ob es sein verändertes Wesen gab, das werden wir noch mal gucken. Aber dann, als sie die Fische gefangen hatten und sie Tischgemeinschaft mit Jesus hatten, in freier Natur, sagt Johannes so eine merkwürdige Bemerkung. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Na was denn nun? Haben sie es nur gewusst oder haben sie es nicht gewusst? Johannes 21. Lukas 24 steht es dann weiter. Fasst mich an, ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen. Und Jesus hat ja immer auch gerne gegessen und auch gefeiert. Sein erstes Wunder war, was hat er gemacht? Wasser zu Wein. Schon spannend, oder? Und also er sagt dann zu den Jüngern, damit sie ihn erkennen, gebt mir was zu essen. Und vor ihren Augen haut er rein und isst etwas. Ja, geöffnete Augen, geöffnete Herzen für den Auferstandenen. Die Emmausjünger erkennen Jesus dann am Brotbrechen, an der Art, wie er das Brot bricht und segnet. Und das ist auch so ein Hinweis auf ihn. Er, der sein Leben gegeben hat für uns, Jesus, er hat es brechen lassen und ist auferstanden. Es ist ein Segen für uns. Aber Jesus ist auferstanden. Mir fiel es ein bisschen schwer, das erste Lied mitzusingen, weil ich dachte, oh, Jesus ist doch auferstanden. Ich habe das heute voll aus der Auferstehungshoffnung gesehen. Dachte ich, ich kann jetzt gar nicht mehr singen. Er hängt dort noch am Kreuz, für mich hängt er ja nicht mehr da. Ne? Aber natürlich können wir das aus der Perspektive der Auferstehung auch singen, weil er das für uns getan hat. Aber die Auferstehungshoffnung verändert uns. Ja, und den Jüngern gehen die Augen auf, dann wird er unsichtbar. Auch wieder so ein spannendes Ding. Als Kind habe ich mir immer mal gewünscht, ich möchte mal unsichtbar werden. Dann kann ich mich manchmal verstecken, wenn ich was angestellt habe oder so. Ne? Okay, ich weiß nicht, was ihr euch so gewünscht habt. Aber die Jünger schreiben dann, also in der Bibel steht dann, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs war und mit uns sprach? Plötzlich wurde das Feuer der Liebe Gottes wieder angezündet. Das Feuer des Glaubens, das Feuer der Hoffnung. Wie sehr brauchen wir das auch? Immer wieder neu. Und eine ganz entscheidende Ausrichtung ist, auf den Auferstandenen zu schauen. Aber es gibt keine Auferstehung ohne Tod. Da wollen wir manchmal nicht hinschauen. Die veränderte Erscheinung Jesu kann mehrere Gründe gehabt haben. Vermutlich war Jesus anders gekleidet. Seine Kleider, die hat man ihm ja bei der Kreuzigung weggenommen. Wir erinnern uns, auch selbst um das Obergewand wurde gelost. Und zweitens, ein Mensch, der Schweres durchgemacht hat, Leid, verändert auch seinen Gesichtsausdruck. Habt ihr das schon mal gesehen? Wenn ein Mensch durch Leiden geht, dass man einen anderen Gesichtsausdruck hat. Und wenn ein Mensch fröhlich ist, ist es auch wieder anders. Ne? Und es lässt uns auch reifen. Und Jesus hat das Schwerste erlebt, was ein Mensch erleben konnte. Er hat schuldlos und qualvoll das Kreuz ertragen. Er hat als Gottes Sohn die Gottesverlassenheit erlebt. Gott selbst, Gott verlassen, wie geht das? Ich habe mir das versucht vorzustellen, aber ich kann es nicht. Ich bin nur ein Mensch. Und all das hat er für uns getan, weil er uns so sehr liebt. Ich kann mir schon vorstellen, dass Jesus auch einen anderen Gesichtsausdruck hatte. Aber möglicherweise gibt es da ja auch diesen übernatürlichen Grund, die andere Gestalt des Auferstandenen. Darüber schreibt uns 1. Korinther 15, da ist die Rede über einen Auferstehungsleib. Glaubt ihr daran, dass wir eines Tages auferstehen werden? Bisschen leise. Ja, Wir glauben daran, oder? Ja, genau. Ja, es war schon ein bisschen lauter. Sehr gut. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Ne? Unsere Hoffnung lebt. Und wir werden auch leben durch ihn. Und wenn wir nach unserem Tod einmal auferstehen werden, dann werden wir auch einen himmlischen, geistlichen, neuen Leib haben. Wie der nun genau ist, werden wir dann sehen, sage ich mir immer. Ne? Da kann man, wir kommen an Grenzen. Aber das Gute ist ja, wir können glauben. Interessant ist auch, was Mose erlebt hat. In der Begegnung mit Gott verändert er sich in der Gegenwart. Das haben wir bestimmt auch schon mal erlebt. Wenn wir vielleicht beten oder Gott ganz besonders mit einbeziehen im Alltag, das kann auch beim Bügeln sein oder beim Autofahren oder beim, ich war früher Werkzeugmacher, da habe ich auch dann so an der Maschine, kannst auch beten. Ne? Die Maschine macht das ja, das Zeug, du musst es ja dann immer nur einstellen. Ne? Also kannst auch auf Arbeit beten. Aber wenn du so ausgerichtet bist auf Gott in deinem Alltag und du erlebst dann auch Gott und seine Gegenwart kommt durch den Heiligen Geist, dann verändert sich was bei uns. Manchmal geht das Negative dann weg. Ist doch schön, oder? Ich habe das diese Woche auch so erlebt. Auf einmal kamen ganz viele negative Gedanken. Weiß nicht, ob jemand sowas kennt. Da habe ich gedacht, oh, das reicht jetzt. Dann habe ich die Gitarre genommen und Gott gepriesen, ihn angebetet, mitten in diesem Gefühl. Und zack, nach einer Weile war es weg. Es hat gar nicht so lange gedauert. Manchmal denke ich, hätte es doch schon eher machen können. Ne? Gott lässt da gar nicht lange auf sich warten. Er kommt mit seiner Gegenwart und verändert die Atmosphäre. Denn er ist ja auferstanden, er ist Sieger. Und er lebt in uns und er breitet sich auch durch uns in unserem Umfeld aus. Und das heißt, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wir Menschen bestehen aus Körper, Seele und Geist. Und wenn wir uns bekehren, wird unser Geist ersteht auf. Aber unsere Seele muss jeden Tag immer wieder erneuert werden. Unsere Gedanken und unsere Gefühle. Gibt es sogar eine Bibelstelle, da heißt es, die Seele muss jeden Tag neu gerettet werden. Das ist schon spannend. Ja, unser Leib ist auch, wenn wir jung sind, sind wir dann noch taufrisch. Meistens zumindest, nicht immer. Aber wir leben auch in einer gefallenen Welt, wo selbst Kinder krank sein können, was traurig ist. Und wenn wir älter werden, können wir erzählen, miteinander reden, dann ist es manchmal auch nicht so einfach. Und doch dürfen wir wissen, eines Tages ist das alles vorbei. Da wird es kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr geben. Halleluja. Aus dieser Perspektive der Auferstehung zu leben, verändert uns. Es verändert auch unsere Seele, unsere Gedanken, unsere Entscheidungen, unseren Willen, weil wir nach Gottes Willen trachten. Es wäre schade, wenn wir als Christen ein altes Leben einfach nur weiterleben mit einem frommen Anstrich. Dann hätten wir was verpasst, oder? Was hat denn unsere Augen und unsere Herzen für Jesus geöffnet? Da hat jeder seine eigene Geschichte. Wie habt ihr zum Glauben gefunden? Da könnte man ja auch mal so ein Gemeindeleben-Gottesdienst machen, dass man sich darüber austauscht. Ich glaube, das wird sehr spannend sein, sehr erwecklich. Ich habe das auf einer Gemeindefreizeit mal gemacht, da hat sich auch die Atmosphäre ganz sehr verändert. Das ist wunderbar. Und was ist daraus geworden? Aus diesem Auferstehungsleben, aus dieser Begegnung, die du mit Gott gehabt hast. Brauchen wir immer wieder mal eine neue Auferstehungskultur? Welche Auswirkung hat die Auferstehung von Jesus heute auf unser Leben, auf unsere Gemeinde und durch unsere Gemeinde auf unsere Stadt, unsere Gesellschaft? Oder leben wir einfach weiter wie vorher, klagen über Leid? Grund gibt's genug. Über den Todesschatten der Welt, Grund gibt's genug. Über die Probleme in der Gemeinde, ja, gibt auch, leider. Aber statt selber die Veränderung zu sein und Auferstehung zu leben, oder verändert die erfahrene Tatsache wirklich unser Leben, unsere Familien, unsere Gemeinde, unsere Gesellschaft, unser ganzes Land? Das ist durchaus möglich. Ich sage immer, die Jünger waren 12. Ja, und mit dem Verrat, dann waren es nur noch 11. Aber diese 11, die haben die ganze Welt evangelisiert, oder? Und wie viel sind wir? Zählen wir mal durch 10? Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, es sind mehr wie 11, ne?
Was könnte alles geschehen, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes in der Auferstehungsperspektive leben würden?
Jeder an seinem Platz, jeder mit seiner Gabe und mit seinen Fähigkeiten, aber zusammen ausgerichtet auf Gott. Er ist immer noch der König aller Könige, der auferstandene Herr, der lebt. Lass nicht zu, dass wir unter diesem toten Schleier bleiben oder unter diesem Frust. Manche bleiben ja auch im Corona-Frust einfach sitzen. Es ist nicht einfach, man muss wieder aufstehen. Jesus konnte den Weg zum Kreuz nur gehen, weil er wusste, er würde auch auferstehen. Mit dieser Einstellung, mit dieser Ausrichtung kann man auch Leidenszeiten überleben, sage ich mal, ne? Oder auch aushalten und letztendlich auch das Sterben. Menschen zu begleiten, die sterben, das durfte ich schon ein paar Mal, die gläubig sind, ist ein Unterschied, weil sie wissen, wohin sie gehen. Und das sieht man auch im Gesichtsausdruck, selbst wenn sie dann tot sind. Weil sie sind dann immer da. Sie sind dann schon längst woanders. Da ist noch die Hülle da, der Körper wird beerdigt, da ist Abschied und Trauer. Aber eines Tages werden wir sie wiedersehen. Wer aus der Auferstehung lebt, hat den Totenschleier der Sünde, des alten Lebens und der Wunden und der unvergebenen Heid abgelegt. Dann genießen wir das einfach, Menschen in die Freiheit zu bringen. Es ist ein Unterschied. Wir fördern uns darin, wir ermutigen uns darin und wir leben gerne in dieser Freiheit. Wir können um Vergebung bitten und wir können auch Fehler machen. Das gehört auch dazu. Ich glaube, dass Christen immer denken, sie dürfen keine Fehler machen. Es muss immer alles super fromm sein. Ist richtig, das wollen wir auch. Wir wollen in der Heiligung, in der Jüngerschaft vorankommen. Klar, immer. Aber manchmal fallen wir auch und dürfen wieder aufstehen. Erst im Himmel gibt es keine Sünde mehr. Das ist keine Entschuldigung, jetzt fleißig zu sündigen. Das habe ich nicht gesagt. Aber wir dürfen um Vergebung bitten. Wir dürfen in Reinheit leben. Und wir dürfen Mensch sein. Wir haben Hoffnung, selbst wenn um uns herum die Stürme toben. Selbst wenn unwahrscheinlich viele negative Nachrichten im Fernsehen kommen. Zieht sie euch nicht jedes Mal rein. Einmal am Tag reicht, glaube ich. Müsst ihr selbst entscheiden. Ja. Man braucht dann auch immer mal wieder eine gute Nachricht. Also lest in der Bibel. Macht ihr heute, hört eine Predigt, die euch vielleicht hoffentlich inspiriert, wenn es so ein klein bisschen. Oder ein Lied, singt es einfach laut mit, auch wenn euch überhaupt nicht so ist. Ist nicht immer einfach. Aber das hat mein Leben verändert. In Leid und in Schwierigkeiten trotzdem auf Jesus zu sehen. Ich habe mir in schwierigen Zeiten einmal zwei Dinge so richtig festgelegt, weil ich nicht mehr wusste, wie sich diese Krise oder diese Leidenszeit, wie ich da weiter vorwärts gehen sollte. Da habe ich gesagt, ich werde weiter glauben und in der Bibel lesen. Und ich werde auch weiter in die Gemeinde gehen. Das war's. Und ist in wirklich schwierigen Zeiten, wo ich nicht fähig war, mit Leuten zu reden, bin ich kurz bevor es ging, im Gottesdienst erst hingekommen und dann bin ich auch ziemlich schnell wieder weggegangen. Das habe ich dann später wieder geändert. Selbst das kann manchmal sein. Aber ich wollte was von Gott hören. Diese Gemeinschaft auch mit den anderen war mir wichtig. Aber es gibt manchmal Zeiten, wo man die Frage nicht aushält, wie geht's dir? Ja, weil man dann schon anfängt zu weinen. Das kann durchaus sein. Wir haben das Menschen auch erzählt, die Krebs hatten. Die sagen, ich möchte nicht gefragt werden, wie es mir geht. Und andere warten und lauern auf die Frage, wie geht's dir? Ja, und sie wünschen sich das. Und es ist nicht immer so einfach, das zu wissen, was der eine oder der andere braucht. Weil bei dem einen ist das so, bei dem anderen so. Und wir dürfen uns davon Gott führen lassen und man darf auch ehrlich sagen, wie man das haben möchte. Ansonsten werden wir von Menschen ferngesteuert, das soll auch nicht so sein. Aber wir dürfen einander Hoffnung geben, einander segnen, füreinander da sein. Und wir leben auch in einer Zeit, in der es Schwierigkeiten gibt und der manches nicht so leicht ist. Wir dürfen miteinander da beten und auch durchgehen. Ich glaube wirklich, dass wir mit einem westlichen Wohlstandschristentum nicht wirklich weiterkommen, wo alles rosa-rot und Eier-Popeia ist. In einer Gemeinde ist immer alles nur Harmonie, ist doch nicht so, oder? Wir sind Menschen. Aber wenn wir mit der Einstellung der Auferstehung als Christen leben, dann verändert das uns. Dann verändert das unsere Gemeinde. Und es verändert und unterstreicht unseren Glauben. Denn Gott ist immer noch derselbe Gott. Er ist auferstanden und er lebt. Auch wenn die Gerichte Gottes toben in einer gottlos gewordenen Welt. Wir müssen keine Angst haben. Wir können in ihm ruhig sein und Seelenruhe sogar haben. Jesus schenkt uns neuen Mut, neue Kraft. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und das erleben wir schon hier, wenn wir auf der Erde leben. Ist das nicht fantastisch? Eigentlich müssten wir alle richtig begeistert sein. Ein bisschen. Okay. Aber ich weiß, dass der Teufel versucht, mit seinem Schlangensamen, der Satan, immer wieder voller List uns die Freude zu nehmen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Als ich diese Woche Nachrichten gesehen hatte, da wurde so eine Rakete vorgestellt, Satan 2 hieß die. Habt das auch jemand gesehen? Ja? Dachte ich, boah, schon krass, ne, dass man solche Namen dann solchen Raketen gibt, ne, und was damit geschieht. Aber auch in kleinen Dingen, im Alltag, kann das sein, dass diese negativen Gedanken, dieser Frust oder Gemeinde gegeneinander oder dass man einfach nicht mehr sich aufrichten kann, keinen Mut mehr hat, sagt, Mensch, ich bleib da dran und es ist auch manches schwer, ich will es nicht schönreden. Aber da will uns jemand niederdrücken. Und Gott ist derjenige, der uns Mut macht, der Auferstehungshoffnung hat, weil er der Auferstandene ist. Glaube ist ja immer so ein Ding, wir sehen die Sachen noch nicht, wir glauben. Glaube ist der feste Beweis, dass es Gott gibt. Hebräer 11. Lass nicht zu, dass diese kleine oder große Kriegstreiberei Spaltung zulässt, uns den Glauben nimmt. Die Einheit in der Gemeinde oder Egoismus, dass wir uns so wichtig sind. Lass doch, dass wir Gott im Mittelpunkt haben. In der Gemeinde, mitten in unserem Alltag. Und das auch Glauben für unsere Gesellschaft. Da können wir kühn beten. Und kühn leben in einer echt verrückten Zeit. Und das wird einen Unterschied machen. Wisst ihr, dass ihr ein Licht seid und Salz? Richtig salzig? Ihr seid die Schärfe der Gesellschaft. Im guten Sinne. Die Würze. Das Licht in der Finsternis. Habe ich schon öfters gesagt, wenn es richtig dunkel ist, aber es ist eine Kerze an, wird es trotzdem hell. Wohnt in euch. Er ist auferstanden, er lebt, er geht mit euch durch. Wenn ihr euch auch so fühlt wie die Emmaus-Jünger, kennen wir auch. Ich habe das auch erlebt diese Woche. Trotzdem zu sagen, Jesus ist auferstanden. Auch wenn ich ihn gerade nicht sehe, dann kann ich auch beten, Herr, zeig mir, wo du bist. Und er tut es. Er erhört unsere Gebete, denn er ist der Lebendige. Jesus ist der Sieger über allen Tod. Er begegnet uns. Vielleicht müssen wir auch mal zulassen, dass wir diese wunden Punkte oder unsere sogenannten toten Punkte, oder im Auto gibt es ja immer so den toten Winkel, ne, wo man manchmal nicht sieht, wenn ein Auto kommt dann, was schon ein paar Mal passiert, Gott sei Dank auch bewahrt worden. Einmal hupte einer so neben mir, da habe ich den Ast wahrgenommen, weil ich auch gerade rüberziehen wollte. Da kann man dann sehr froh sein, wenn das so ist. Aber manchmal ist es ganz gut, wenn man diese, gerade diese Winkel und diese Punkte einfach mal zulässt, Jesus, komm mal da hinein mit deiner Hoffnung, mit deinem Auferstehungslicht, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Liebe. Denn Jesus wünscht sich das, dass er einfach heilen kann, dass er einfach wieder neue Kraft geben kann, dass wir nicht erschöpft immer nur weitermachen müssen wie im Hamsterrad. Lass nicht zu, dass im Kriegszustand, wenn du deine Seele im Kriegszustand ist mit Gott oder mit anderen Menschen, dass wir darin bleiben. Denn das lähmt uns nur. Und wir kommen nicht mehr vorwärts. Aber Jesus gibt uns Kraft zum Vorwärtsgehen. Die Einstellung, die Jesus hatte, die ist sowas von vorbildlich. Vielleicht kann sie uns inspirieren. Jesus hat das Kreuz ausgehalten. In der Ausrichtung, er wird auferstehen. Auch wir können ein Auferstehungsleben führen. Und das wird unseren Charakter verändern. Das glaube ich. Das wird unsere Gemeinde verändern. Das glaube ich. Und das wird unsere Gesellschaft verändern. Im positiven Sinne. Das glaube ich. Und ich weiß, dass da schon viel davon vorhanden ist hier. Und dafür bin ich dankbar. Denn ihr seid Gläubige. Ihr seid Menschen, die bereit sind, Gott an ihren Charakter arbeiten zu lassen. Und ich am meinen. Ich nehme mich da auch voll mit rein. Ja. Menschen, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben, zu glauben, sonst wärt ihr nicht hier. Haltet weiter daran fest. Wir wollen jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben und auch dafür beten. Wir können dafür danken, wir können dafür bitten. Und ich mache jetzt einfach mal was ganz Ungewöhnliches. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe hier unseren Plan für die nächsten Gottesdienste mit den ganz verschiedenen Diensten. Und da sind noch ein paar freie Plätze, wo man mitmachen kann. Also ob man kann sogar eine Predigt halten, wer möchte. Für Gäste jetzt ein bisschen schwierig, weil es ein langer Anreiseweg. Ne? Kann sich natürlich gerne eintragen und wiederkommen. Oder man kann Organisation, Verantwortung, Moderation machen oder Beamer, Technik oder Kindergottesdienst halten, Lobpreis und Musik. Ne, sollte man ein bisschen singen können, das wäre nicht schlecht. Ne? Genau. Oder also am Aufzug helfen oder im Kirchenkaffee Kaffee kochen. Ich gebe die Liste einfach mal rum und während wir beten und Fürbitte halten, da tragt doch einfach euch mal ein, das sind zwei Seiten, wer möchte, noch nicht draufsteht. Denn wenn sich das ein bisschen mehr verteilt, dann ist das für drei oder vier, die das sonst vielleicht machen, dann nicht immer so viel. Und ich denke, wir sind ja doch eine ganze Menge Leute. Und wenn es einmal ist, also ein paar haben sich schon eingetragen, dann müsst ihr euch einfach nicht noch 10-mal eintragen, ne? Dann lasst dieses einfach weitergehen.